Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμα.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respect for worten, respect for menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Másor oko.
Érisorok de etikul, iguine kainte fuha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Herzlich willkommen zur Brasilien-Ausgabe der Sendereihe Respect Words, produziert von Fabian Kern für Radio Dreieckland. Im größten Land Südamerikas gab es in den vergangenen Jahrzehnten massive politische Machtverschiebungen. Mit dem Ende der Militärdiktatur Mitte der 80er Jahre und dem Wahlsieg der Arbeiterpartei PT schien es, als ob die alten Eliten einige ihrer Privilegien verlieren könnten und die grassierende Ungleichheit im Land bekämpft werden würde. Frühjahr 2016 schlugen die alten Eliten mit einem Staatsstreich zurück und entmachteten die gewählte Präsidentin Dilma Rousseff von der Arbeiterpartei. Begleitet wurde dieser Putsch von einer massiven Polarisierung der Gesellschaft. Politische Diskussionen wurden von einem Schwarz-Weiß oder im brasilianischen Fall eher Rot-Gelb-Denken praktisch verunmöglicht. Entweder man war für die Arbeiterpartei oder gegen sie. Konstruktive Kritik an der Regierung oder eine neue politische Vision für Brasilien waren nirgendwo zu finden. Statt zu debattieren, wurde polemisiert. Der Lieblingsfeind der PT-Kritiker war die Minderheitenpolitik der Regierung und einer ihrer stärksten Kritiker ist der evangelikale Politiker Jair Bolsonaro aus Rio de Janeiro.
Por que a violência está tão grande no Brasil? Porque não tem pena de morte.
Warum ist die Kriminalität so hoch in Brasilien? Weil wir keine Todesstrafe haben.
Eu quero respeitar é a maioria e não a minoria, você está entendendo? Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes.
Ich fordere einen Schutz der Mehrheit, denn eine Mehrheit der Anständigen wird von einer Minderheit der Kriminellen terrorisiert.
Fizeram, senhor, dia 15 de maio, nono seminário LGBT infantil. Canalhas!
Nós não podemos estimular criança a partir de 6 anos de idade a serem homossexuais, como o governo do PT vem fazendo. Se por exemplo, se um homossexual for maltratado, violentado, a pena é o mesmo, né, para a pessoa que violentar ou maltratar um heterossexual, porque eles vão ser agora superpoderes, eles são semideuses. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Mas tá de brincadeira, pô.
Jair Bolsonaro beschuldigt die PT-Regierung, die Kinder zu Homosexuellen zu erziehen und wehrt sich gegen vermeintliche Sonderrechte für Minderheiten, in diesem Fall Homosexuelle. Er stellt in Frage, warum diese einen besonderen Schutz genießen sollten und steht damit nicht alleine, wie uns Nicola Wasser erklärt. Er ist Soziologe und forscht seit mehreren Jahren in Brasilien mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung.
Der Link zu internationalen Debatten, auch Deutschland, wo es ja seit einer Weile diesen Diskurs des Antigenderismus gibt. Hier in Brasilien gibt es ein Äquivalent dazu, würde ich sagen. Das ist die sozusagen der Diskurs der Ideologia do Gênero, der ganz stark eben von evangelikalen und rechtskonservativen, also Abgeordneten von evangelikalen Pastoren, in Debatte gebracht wurde und der eben sagt, dass nicht nur, also sei es in Kultur, Wissenschaft, Politik, Leute, die von Genero, also Geschlecht sprechen, die würden sich gegen die traditionelle das traditionelle Modell der Familie wenden und diese abschaffen wollen und die würden auch sozusagen überhaupt Geschlecht Mann und Frau abschaffen wollen und sie würden darüber hinaus auch zur Pädophilie aufrufen.
Diese Diskurse führen zu grotesken Aktionen, wie sie Ende November in Sao Paulo am Rande eines Kongresses stattfanden.
Judith Butler und andere Philosophen, Philosophinnen empfangen zu einer Konferenz über Ends of Democracy. Und im Vorfeld, schon 2-3 Wochen vor der Anreise von Judith Butler, wurde sie öffentlich hier angegriffen von ganz unterschiedlichen Leuten. Und sie wird sozusagen diffamiert als Verkörperung von überhaupt Geschlechterfragen und Feminismus hier, Ideologia de Genero. Dann nicht nur evangelikale Gruppen und diese Bancada, es ist unter anderem hat auch das Movimento Brasil Livre, das ist eine rechtskonservative Bewegung, die es seit der Zeit des Impeachments von Dilma Rousseff gibt, haben auch für den Tag der Eröffnung dieser Konferenz letzte Woche zu einem Protest gegen Judith Butler aufgerufen. Das war also sehr schockierend, sage ich mal. Die Pamphlete waren halt tatsächlich, dass sie sagen, ja, Butler go home, Butler ruft zu Pädophilie auf. Und sie haben auch also Figuren von Butler als eine Hexe auf so einem Stock auch hochgehalten, die es dann auch noch angezündet haben. Also es handelt sich auch um sehr gewaltbereite Akteure in dieser rechtskonservativen Bewegung, die sich gegen die, wie sie es nennen, Ideologia do Genero richtet. Also wenn es um Hate geht, ich würde erstmal vielleicht einfach auch das Thema Gewalt an sowohl Frauen als auch LGBTs allgemein ansprechen wollen. Brasilien ist im internationalen Vergleich nach wie vor das Land mit den höchsten Transmorden pro Jahr, das sind mehrere hundert, auch mit den Femicidios, also Morden an Frauen. Die PEC 181, das ist ein Gesetzesentwurf, wo nachdem die Abtreibung, die bis anhin ja, also hier in Brasilien verboten ist, mit wenigen Ausnahmen, unter anderem ist es der Schwangerschaftsabbruch bei Vergewaltigung. Und dieser soll nach diesem Entwurf sogar jetzt auch rausgenommen werden. Also nicht mal bei Vergewaltigung soll die Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch mehr möglich sein. Das ist ein Gesetzesentwurf, der in dieser Kommission mit 18 gegen eine Stimme angenommen wurde. Also der muss natürlich jetzt noch dann durchs Parlament und so weiter. Also das sind 19 Leute in dieser Kommission, es waren 18 Männer, die dafür gestimmt haben und eine Frau, die dagegen gestimmt hat.
Die konservativen Kräfte, auch um den aktuellen Präsidenten Michel Temer, haben also keine Zeit verloren, die Rechte von Minderheiten, aber auch von Frauen in Brasilien zu beschneiden. Was es denn noch für Rechte gibt, die diese Gruppen nutzen können, um sich auf dem juristischen Weg zu verteidigen, erklärt uns Veronica Ferreira von der Organisation SOS Corpo in Recife. Sie erklärt uns den rechtlichen Rahmen, den es in Brasilien in Bezug auf Hate Speech gibt.
No Brasil, nós só temos uma legislação, que é uma legislação que torna, que trata o racismo como crime. Então, se você sofre uma injúria racial.
In Brasilien gibt es nur ein Gesetz gegen Rassismus. Also, wenn dich jemand rassistisch beleidigt, kannst du die Person anzeigen. Das ist ein wichtiges Instrument, um den alltäglichen Rassismus in der Gesellschaft zu denunzieren. Es ist ein Verteidigungsinstrument der schwarzen Bevölkerung. Das ist ein wichtiges Gesetz. Bei den Frauen gibt es kein Gesetz, das uns gegen Hate Speech verteidigt, aber wir haben Gesetze, die uns vor häuslicher Gewalt schützen.
Por exemplo, é uma luta, né, nossa, das pessoas LGBT, do movimento lésbico, do movimento gay, uma lei que criminalize a homofobia e a lesbofobia e também a transfobia.
Wir haben auch kein Gesetz, das Homosexuelle vor Hate Speech schützt. Es gibt einen Gesetzesvorschlag in diese Richtung, der schon seit mehr als 18 Jahren im Parlament liegt. Wir hatten nun mehr als 3 Legislaturperioden der PT-Regierung, aber über das Gesetz wurde nie abgestimmt, weil die konservativen Sektoren im Parlament das nie zugelassen haben. Wir Lesben und Schwule haben also keine rechtliche Handhabe, um uns gegen die alltägliche Homophobie zu wehren.
Que permita que nós lésbicas gays possamos nos defender em casos de violência e de expressão de ódio, que infelizmente são cotidianos.
2005 wurde die nationale LGBT-Vereinigung in Brasilien gegründet und das Kriminalisation da Homophobia. Das ist einer der Forderungen schon länger von dieser Dachorganisation LGBT, der nationalen, dass sozusagen ähnlich wie Hautfarbe auch Homophobie ins Strafgesetz sozusagen aufgenommen wird. Da ist allerdings dazu zu sagen, dass das seither eigentlich einerseits nicht vorangekommen ist, was natürlich auch von Seiten der Bancada Evangelica, also diesen evangelikalen Kräften, die sehr stark sind im brasilianischen Parlament auch, dass die solche Vorlagen blockieren. Andererseits, und das denke ich ist vielleicht auch noch interessant, gibt es doch jetzt, würde ich sagen, seit ja noch nicht so langer Zeit schon auch intern sozusagen unter verschiedenen Aktivisten, Aktivistinnen, LGBT, doch auch ein bisschen die Frage oder Kritik, ob das tatsächlich der richtige Vorstoß ist, diese Kriminalisation der Homophobie, weil also es gibt eine große Debatte überhaupt über die furchtbaren Verhältnisse in Gefängnissen, das ganze Strafgesetz in Brasilien und so weiter. Und daher kommt bis jetzt auch die Kritik auch innerhalb von LGBT-Aktivisten, die sagen, ja, ist denn das richtige Instrument, diese Kriminalisation der Homophobie? Das ist auch nicht mehr so jetzt, würde ich sagen, im Moment das große, auf dem Banner, das große Ziel, würde ich Moment sagen.
Die progressiven Bewegungen werden mit ihrem Gesetzesvorschlag von der evangelikalen Fraktion im Parlament blockiert. Gleichzeitig verliert ihr Gesetzesentwurf zur Kriminalisierung von Homophobie in der Bewegung selbst an Unterstützung, weil einige den Strafvollzug in den überfüllten Gefängnissen kritisieren. Mit solchen Widersprüchen hält sich der konservative Politiker Jair Bolsonaro nicht auf.
É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou.
Mach keine Überfälle, vergewaltige niemand, dann musst du auch nicht ins Gefängnis. Was soll der Scheiß? Wir arme Arbeiter sollen jetzt irgendwie hier diese blöden Kriminellen ein gutes Leben im Gefängnis finanzieren? Denen geht's scheiße und das ist auch gut so. So polemisiert Bolsonaro munter weiter gegen die Gefängnispopulation, gegen die kleinen Kriminellen und auch gegen Frauen sowie Homosexuelle. Die konservativen Kräfte im Parlament beschränken sich nicht darauf, die progressiven Gesetzesvorschläge zu blockieren. Sie fordern sogar statt Minderheitenschutz einen Schutz für die Mehrheit mit absurden Gesetzvorschlägen wie einem Heterophobie-Gesetz, das 2015 von Eduardo Cunha eingebracht wurde.
Dieser Gesetzesentwurf repräsentiert halt sehr gut, wie sich anscheinend eben diese rechtskonservativen Kräfte im Moment angegriffen fühlen, ja, also in ihren Werten angegriffen fühlen. Also einerseits das mit diesem Heterophobie, dass es ja diesen Diskurs gibt, den haben wir ja leider in Deutschland genauso, dass es von dem Politiker Mensch gehört, ne? Also dass die Leute sagen, das ist seit diesem Wahljahr, als Dilma wiedergewählt wurde, ist das hier sehr verbreitet, dass man eben sagt, ja, heute alle diese Minoritätengruppen wollen jetzt, dass wir immer hier aufpassen, wie wir über sie sprechen, wir dürfen ja gar nicht mehr sprechen, ne? Also deswegen diese Heterophobie, dass die dann sagen, ja, wieso sprechen die von Homophobie? Die sind doch gegen uns Heteros und wir dürfen ja nichts mehr sagen. Uns wird das Wort eigentlich verboten.
Aber selbst wenn es mal ein Gesetz zu Homophobie geben wird, ist der Weg, um dieses Recht dann wirklich durchzusetzen, sehr weit für viele Teile der brasilianischen Bevölkerung. Wie uns Renato Almeida de Freitas Jr. von der Bundesuniversität Paraná berichtet. Er arbeitet dort im Bereich Strafrecht, Kriminologie und Gewaltsoziologie.
Esses crimes de injúria, difamação e calúnia, que normalmente são os crimes perpetrados pela internet, inclusive de injúria racial.
Wichtig ist erstmal zu verstehen, dass in Brasilien alles, was mit Verleumdungsklagen zu tun hat und auch eine Verfolgung wegen rassistischen verbalen Angriffen, vor allem Gesetze und eine Gesetzgebung ist, die in einer privaten Strafverfolgung genutzt wird. Also wenn Privatpersonen andere verklagen, es kommt sehr selten oder eigentlich nie vor, dass auch Staatsanwälte sich auf die bestehenden Gesetze beziehen, um Gerechtigkeit im Fall einer Hate Speech beispielsweise zu gewähren. Das bedeutet dann am Ende, dass nur wer Geld hat, auch klagen kann. Und das sind eben nur die 5 bis 10% der Bevölkerung in Brasilien, also die Reichen, die das Geld und die Zeit auch für sowas haben.
Também não tem uma cultura de buscar o sistema judiciário. Para essas pessoas, o sistema judiciário só existe quando cai de cima para baixo como um tijolo na cabeça delas, ou seja,
für alle anderen sind Gesetze eher was sehr Negatives, das sind sehr negativ in Brasilien besetzt. Renato hat das mit einem Ziegelstein verglichen, der einem auf den Kopf fällt und der einen dann mitunter in Schwierigkeiten oder ins Gefängnis bringt. Aber Gesetze und Recht werden nicht als was wahrgenommen, was einem auch überhaupt erstmal Recht ermöglicht oder was Mittel sind, Instrumente, um sich selbst zu verteidigen auch. Und man sieht es eben auch, wie das Strafrecht dann in den Peripherien der großen Städte angewendet wird, wenn Militärpolizei dort Straftaten begehen, nachgewiesenerweise passiert nichts, sondern diese Gesetze werden dann allein auf die schwarze Bevölkerung angewandt.
Acabam sendo alvo da lei e não as pessoas garantidas pela lei. Então, infelizmente, não se tem essa cultura no Brasil.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind also eher schwierig, um sich vor Hate Speech in Brasilien zu schützen. Es gibt aber auch Fälle, in denen es wirklich zu Urteilen kommt, wie uns Veronica Ferreira von SOS Corpo berichtet.
Sim, nós temos casos. Esse do Bolsonaro é o mais recente. Ele foi condenado porque disse no Parlamento.
Bolsonaro wurde verurteilt, weil im Parlament gegenüber einer anderen Parlamentarierin gesagt hat, dass sie nicht vergewaltigen würde, weil sie es nicht verdient hätte. Das wurde dann unter Gewaltverherrlichung verfolgt und er wurde verurteilt. Das ist sehr wichtig. Wir haben also im Falle von Verleumdung, Aufruf zu Straftaten oder Verherrlichung von Gewalt eine Chance, gegen bestimmte Äußerungen vorzugehen. Das erlaubt es uns zum Beispiel auch gegen Posts auf Facebook vorzugehen und sie runternehmen zu lassen.
De incitação ao ódio, isso é criminalizado no Brasil. Isso que nos permite, por exemplo, denunciar as páginas de Facebook que têm difundido o ódio, né, ódio racial, ódio às mulheres. Então isso é criminalizado. Existe essa possibilidade. Tem acontecido coisas muito estranhas.
Es gab aber auch sehr verrückte Entscheidungen. Es gibt konservative Kräfte, die auch im Justizsystem Brasiliens fest verhaftet sind. Es gab zum Beispiel einen konservativen Schauspieler, der im Fernsehen von einer Vergewaltigung einer Frau erzählt hat. Diese Frau gehörte einer afrikanischen Religion an. Diese Ausführungen waren ein großer Skandal und die damalige Frauenministerin verklagte den Schauspieler daraufhin, weil dieser ein Vergewaltiger sei und das Verbrechen durch seine Erzählung verherrlichten würde. Er hat sie dann wegen Verleumdung verklagt und sie wurde in erster Instanz sogar schuldig gesprochen. Danach gab es viele Mobilisierungen von sozialen Bewegungen und vor kurzem wurde sie dann in zweiter Instanz freigesprochen. Das war aber wahrscheinlich nur aufgrund der sozialen Mobilisierung. Das Justizsystem ist weiterhin ein groß umkämpfter Bereich in Brasilien, aber wir brauchen Gesetze auch, um uns irgendwie schützen zu können.
Para defender e diante de situações de ódio. Na verdade, é o que nós temos para nos proteger com todos esses limites ainda hoje.
Renato Almeida de Freitas Jr. von der Bundesuniversität Paraná tritt einen Schritt zurück und schaut auf die Gründe für die massive Polarisierung innerhalb der brasilianischen Gesellschaft heute.
O Brasil teve um governo de esquerda nos últimos 12 anos, 10 anos.
Zuerst mal muss man sehen, dass es in Brasilien ja eine linke Regierung gab, die letzten 13 Jahre, wenn wir nochmal zusammenrechnen. Und demgegenüber hat sich irgendwann angefangen, die Rechte und vor allem auch die Extremrechte zu organisieren und dann eben auch öffentlich und in sozialen Medien immer als Opfer darzustellen. Also Brasilien, das ein Opfer geworden ist von, und dann wurden dafür die ganzen Schuldigen benannt, in diesem Hate Speech eben, Indigene, Schwarze, Bewohnerinnen von Quilombolas, alle waren angeblich zu faul oder Trinker. Und die wurden als Fortschrittshindernis Brasiliens sozusagen ausgemacht. Und diese Anschuldigungen, die finden sich immer wieder, auch in der Antrittsrede des jetzigen Präsidenten Thema. Und
a presidente do nosso país, que cresce, que hoje nas pesquisas está com 34, 38%.
Dass diese Rede, diese Hassreden eben nicht ohne Folgen bleiben. Das sieht man auch, wenn man sich anschaut, was auf der Straße los ist, wer auch Opfer von Gewalt wird. Und die Opfer von Polizeigewalt oder anderer sind vor allem schwarze Jugendliche aus den großen Städten. Und das trifft sich dann eben auch mit diesem Narrativ irgendwo wieder.
De haver uma política permanente de prevenção a esse extermínio desse perfil de pessoas, que é principalmente...
Ja, wenn man das jetzt nach vorn projiziert, sieht es nicht besonders gut aus, denn rechte oder extrem rechte Präsidentschaftskandidaten wie Bolsonaro zum Beispiel, der setzt eben in seinem Programm schon jetzt auf noch mehr Polizei und noch ein härteres Durchgreifen, was dann unterm Strich auch in den Großstädten Brasiliens vor allem noch mehr Tote bedeuten würde, vor allem junge Schwarze.
Para que em qualquer confronto, qualquer crime, qualquer que não se encaixe na legalidade, num modelo estabelecido, a polícia tem o poder de matar essa pessoa. A minha avaliação é a seguinte, de que o Brasil realmente passa por um momento de grande crise.
Brasilien macht ja gerade eine längere Krise durch, die sich verschieden ausdrückt, also eine hohe Arbeitslosigkeit, eine Verunsicherung in der Bevölkerung, Crack-Konsum, also auch Drogen, die steigen in den Städten. All das führt zu einem Gefühl der Unsicherheit, sagt Renato. Und natürlich gibt es dann die Frage, okay, wer ist dafür verantwortlich? Die Leute wollen eine Lösung und sie wollen dafür auch Schuldige benannt bekommen.
Da miséria, analfabetismo, a periferia conseguiu se incluir, resistir, principalmente, a partir de uma cultura muito própria, que foi, na minha opinião, o movimento hip hop, o rap, ou seja, se criou um senso comum de esquerda dentro da periferia que fez oposição.
Und er erinnert an die 90er Jahre, als es in Brasilien schon mal eine ähnliche Situation gab, aber damals war es so, dass als ebenfalls die Peripherien in den Städten viele Schwarze stigmatisiert wurden, die Hip-Hop-Bewegung sich stark gemacht hat, eben auch als eine politische Bewegung, um da zu schützen, um zu vermitteln, um auch eine Gegenrede zu halten und um Widerstand zu leisten. Ja. Und das Problem mit der linken Regierung, die dann nachgewählt wurde, also vor 13 Jahren, die erste Amtszeit von Lula, war eben, dass diese Bevölkerung zwar auf die wurde zugegangen, aber die wurden eigentlich in allererster Linie als Konsumenten angesprochen. Und Inklusion hieß, die Leute zu Konsumenten zu machen. Und das hatte auf jeden Fall seine gute Seite und auch die assistenzialistischen Programme der Gesundheit und Grundversorgung von den Familien, auch dass Leute Geld hatten, Kühlschränke zu kaufen, das ist alles natürlich wichtig gewesen, aber es fehlte eben dieser zweite Teil, die Menschen auch in ihrer Bildung zu stärken und eine viel breitere kulturelle Teilhabe auch möglich zu machen. Und da das konsequent vernachlässigt wurde in knapp 4 Legislaturperioden von der Linken, war es in dem Moment, als die Rechte eben halt auch ausholte, um das Impeachment gegen die Präsidentin Dilma Rousseff anzuzetteln, dass viele Menschen vergessen hatten, woher ihr relativer Wohlstand eigentlich erstmal da einst gekommen war. Und viele treten eben der Linken den Rücken oder bis heute aus dem Unverständnis auch heraus für diese Geschichte. Es gibt keine Erinnerung dafür.
Foi tudo obra e esforço individual. Então abraçaram com todas as forças a ideologia do mérito. E quando abraçam com todas as forças a ideologia do mérito, do conseguir tudo que conseguir por meu próprio esforço, você começa a julgar o seu vizinho que não conseguiu isso, dizendo que ele é um fracassado, que ele é um preguiçoso ou que ele tem um desvio moral. E é nesse desvio moral...
Und die Rechte hat derweil die moralische Keule gezückt. Und klar, Menschen, die jetzt merken, dass sie plötzlich weniger haben, verfallen auch darauf. Sie wollen sich auch erklären, warum es ihnen inzwischen schlechter geht. Und dann wird daraus eben weniger eine politische Analyse als eine moralische, wo der Nachbar schuld ist oder der Nachbar weniger hat, weil er eben fauler ist, etc. Also wo von einer ganz, ganz moralischen Ebene argumentiert wird. Und dadurch geht im Moment auch viel viel kaputt in Brasilien. Und das Schlimme ist, dass die schwarze Bevölkerung dadurch die stärksten Opfer der strukturellen Gewalt sind in Brasilien, gleichzeitig als die hauptsächlichen Täter umgedeutet werden. Und es ist halt dieses fehlende Verständnis, meint Renato, was auch sehr kompliziert ist, um überhaupt erklären zu können, was im Land passiert. Und die Medien und die Zeitungen, wenn sie denn was schreiben, was einem den Horizont erhält, dann werden sie trotzdem oft nicht gelesen. Also über die Hälfte der Brasilianer funktionelle Analphabeten, wie er sagt. Und das ist eben eine Masse, die sich sehr leicht manipulieren lässt, auch von Politikern wie Bolsonaro oder anderen.
Falta de compreensão. Hoje no Brasil, 75% das pessoas são analfabetos funcionais. Não conseguem ler um texto com 5 parágrafos e extrair desse texto as principais ideias que o autor quis passar. Então, num país desse que é refém da desinformação e da ignorância, é uma massa de manobra muito fácil para candidatos e propostas políticas que têm soluções fáceis para tudo. A gente tem que inserir a população, principalmente a população mais pobre e mais degradada, mais espoliada.
Wichtig ist, die Bevölkerung vor allem stärker auf diese Debatten aufmerksam machen, die stattfinden, über sowohl über Justiz als aber auch Gerechtigkeit. Und wie wird heute darüber diskutiert? Und wenn man sich anschaut, wie über Gewalt auch in der Peripherie geredet, dann gibt es zwei Monopole, die diese Debatte sozusagen führen. Auf der einen Seite gibt es die Kirchen, die sagen, die Gewalt dort ist Ausdruck der göttlichen Gerechtigkeit. Das spielt dann oft auch der Rechten in die Hände. Sie rechtfertigen zum Teil auch die oder oft das gewaltsame Handeln. Und das ist eine ziemlich opportunistische Mischung, also zwischen Religiösen, aber auch zwischen kriminellen Politikern, wie man sie eben auch in den parlamentarischen Gruppen dann sehen kann. Und auf der anderen Seite, die zweite Institution mit einem starken Monopol in dieser Debatte, ist das organisierte Verbrechen, das man heute als Institution in Brasilien auch bezeichnen muss. Und diese organisieren zwar einen Kampf oder auch einen Widerstand gegen den Staat, aber tun das auf ziemlich plumpe Weise und auch auf eine rohe Weise, wiederholen oft auch innerhalb ihrer eigenen Strukturen das, was sie eben kritisieren an staatlichem Handeln. Und viel mehr als das gibt es leider nicht. Und genau da muss man ansetzen, meint Renato, um zu verstehen, wie die Leute an der Peripherie ticken. Vieles wird auch einfach wiederholt, was eben diese zwei Monopole artikulieren. Und dabei wäre es wichtig, eben auch in diese Debatte anders einzusteigen. Und es gab eine Zeit, in der das die Linke gemacht hat, in der die PT auch wirklich präsent war in der Peripherie, aber die macht sich schon lange nicht mehr die Füße schmutzig, die ist nicht mehr bereit, in den Schlamm zu steigen.
Combate ao Estado, combate ao sistema, só que também de uma forma muito tosca, uma forma muito pouco desenvolvida e que repete muitas das formas de opressão que diz combater, repete em sua própria estrutura e no seu próprio discurso. Então a gente ainda...
Wie Renato sagt, und heute ist es so, dass die Menschen, die an den Rändern der großen Städte leben, allein gelassen sind und eben diesem Duopol von organisierten Verbrechen und Kirche gegenüberstehen. Und das ist sehr schade, denn wenn diese beiden allein die Debatte organisieren, dann bleiben viel Erfahrung, viel Wissen, die es auch gibt in den Communities einfach außen vor. Und aber es muss heute wieder zu einer Politik auch der Vermittlung kommen. Er hat zwei Brüder verloren, einen mit 24 und einen Anfang 30, auch verschiedene Freunde. Das ist sehr hart, dass es eben diese Gewalt ist, was einen tagtäglich betrifft. Und Renato meint, die Linke muss sich dem endlich stellen, muss sich wieder die Füße schmutzig machen.
No chão de barro mesmo, né? Sujar o pé. Coisa que, infelizmente, nunca foi feito de fato, apesar de todo o esforço do PT e de todo o trabalho de base que realmente o PT teve, mas hoje em dia a gente vê que a esquerda, que a população está absolutamente abandonada, largada ou à igreja ou ao crime.
Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Programm der Europäischen Union finanziert.
Respect.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect Words.